Hi Matze.
Hallo. Schon wieder, muss
schon
man fast
wieder
sagen.
Schon wieder ist er da, aber es ist ja auch so toll mit dir. Deswegen ist es toll, dass du wieder da bist und das wird auch viele Zuhörende freuen. Leute, da ist Detailliebe alias Matze und Michael alias Enliven ist mal wieder da und wir haben ja schon über alles geredet und dann ist uns aufgefallen, nee, haben wir überhaupt nicht. Wir haben über ganz vieles noch nicht gesprochen. Dann hast du ein fantastisches Thema mitgebracht, nämlich Gaming-Karrieren, ein Leben mit Gaming und welche Stationen und welche Herausforderungen und welche Trends es da vielleicht im eigenen Leben gegeben hat. Das finde ich spannend. Ich kenne jetzt deinen Lebenslauf, du kennst etwa meinen Lebenslauf und lass uns heute drüber sprechen, was für gruselige und tolle Personen wir doch sind.
Auf jeden Fall. Also die gruselige Seite wurde ja in den letzten Podcasts schon gut nach außen gekehrt. Ich sage nur FIFA. Aber da gibt es auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen. Und ich bin gespannt, ob das jetzt eher ein biografischer Podcast wird oder ob wir auch eher darüber reden, in welchem Alter man vielleicht wie spielt. Also ich habe keine Ahnung, in welche Richtung sich das entwickelt. Und das freut mich gerade. So diese einfach mal treiben lassen Stimmung, gucken, was passiert.
Das ist ja auch lustig. Du gibst ein Thema vor und ich mache dann was draus und du begibst dich dann mit mir jetzt zusammen in den Nebel des Krieges, in den Nebel des Unbekannten dieses Podcasts. Und ich komme zu einem meiner berühmten Intro-Fragen. Wenn man sich jetzt so deinen Lebenslauf anguckt, deinen Gaming-Lebenslauf, Matze, was würdest du in einer Bewerbung angeben, wenn du dich auf irgendwas bewirbst? Welchen Gaming-Skill würdest du in deinem Lebenslauf angeben?
Mein Gaming-Skill, oh, das Schlimme ist, boah, das ist total schwer. Vor allem, wo bewirbt man sich? Das ist ja, finde ich, eine ganz wichtige Frage dabei. Geht es jetzt darum, ich bewerbe mich bei der GameStar? Oder geht es jetzt darum, ich bewerbe mich irgendwo?
Nee, lass mal was nicht Gaming-Spezifisches nehmen, denn ich hilf dir kurz auf die Sprünge und ich habe dir eben die Tabelle zukommen lassen. Tatsächlich heißt es nämlich bei der Giga Games, dass die mittlerweile empfehlen, man soll in Lebensläufen und Bewerbungen soll man Gaming-Skills angeben. Und damit meinen die nicht nur Gaming-Unternehmen, sondern alle möglichen Unternehmen, weil du ja durch Spiele auch Soft-Skills lernst, die du ja tatsächlich auch im realen Leben anwenden kannst. Und ich habe dir ja mal eine Tabelle aus diesem Artikel mitgebracht, wo gezeigt wird, das ist das Genre und das sind die Skills, die man da lernt. Das sind zum Beispiel MMOs, Strategiespiele, Simulationen, Puzzlespiele, Rollenspiele, Shooter, Sportspiele, Musik, Abenteuer und Managementspiele. Und was davon würdest du wahrscheinlich am ehesten angeben, wenn du dich beispielsweise, ja, aber was bewirbt er sich denn jetzt?
Das ist egal.
Als Lehrer.
Als Lehrer. Würde ich wahrscheinlich, oder generell, weil es mich am meisten tangiert, Rollenspiele angeben. Da ist ja zumindest schon mal kreatives Denken dabei, steht hier zumindest, Storytelling.
Ja.
Finde ich auch sehr gut. Und ich würde bei mir eher die Fähigkeit eigentlich in den Vordergrund stellen, mich in Dinge reinzubegeben, in Themen, ja. Also das nicht nur zu konsumieren, sondern das dann auch wirklich voller Konzentration zu genießen, Kleinigkeiten anzuschauen, Umgebung zu checken. Also ich benutze das eher auch immer als so eine kleine Reise in eine Parallelwelt und gucke dann einfach, was mich da begeistert, was nicht. Der Skill steht hier jetzt, glaube ich, gar nicht drauf auf dieser Liste, aber das ist eigentlich so das, was es für mich persönlich momentan zumindest ausmacht. Wenn wir jetzt auf die Biografie zurückschauen werden, werden wir feststellen, das war wahrscheinlich nicht immer so. Aber gerade habe ich so eine Liebe für Kleinigkeiten, die mir auffallen in den Spielen.
Da sind wir beide anscheinend beide in unserer Indiana-Jones-Phase. Ne? Wir begeben uns auf Expeditionen in Gaming und untersuchen alle Details. So sehe ich mich
und
auch.
Ja, und seltene Artefakte zu finden. Ne? Ich glaube, je älter man wird, desto mehr sucht man dann als Indiana Jones die seltenen Artefakte, die einen anderen Wert haben oder anders glitzern als die tausend Artefakte zuvor. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt jetzt momentan.
Finde ich interessant. Also so in der Popkultur, wir sind heute Indiana Jones, was waren wir denn irgendwie am Anfang? Irgendetwas, das anscheinend alles aufgesammelt hat. Ich weiß nicht, ob du den Niffler aus Fantastische Tierwesen kennst, aber das ist auch so eine Kreatur, die andauernd Münzen überall aufsammelt und stiehlt. So ein Fantasy-Wesen. Das waren wir früher Niffler und heute sind wir Indiana Jones. Spannende Frage.
Ja, ich glaube, wir waren Godzilla, oder? So als Man rennt einfach, toll. Als Kind rennt man doch einfach überall drauf. Hauptsache es blinkt und man kann mit einer Taste irgendwas bewegen. Das ist ziemlich stumpf eigentlich. Man rennt einfach durch und will alles mitnehmen, was geht.
Großartig. Man fängt als Gamer oder Gamerin als Godzilla an und wird irgendwann mal zu Indiana Jones. Detailliebe 2025 im Hochsommer. Sehr schön. Und ich war dabei. Ganz toll. Wunderbar. Wir haben gemerkt, das Thema ist extrem riesig. Deswegen schauen wir, ob wir das heute alles schaffen. Aber begeben wir uns auf die Reise, auf meine und deine Lebensreise. Kannst du mir deine allererste Gaming-Erinnerung nennen?
Ja, das ist total interessant. Ich denke da persönlich immer mal wieder drüber nach, was wohl das Erste war. Und ich habe das Gefühl, da vermischt sich einiges. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber bei mir ist es so, dass ich zwei ältere Geschwister habe. Viel älter, also zwei Schwestern. Die eine ist 10 Jahre älter, die andere 6 Jahre. Und die hatten auch eine Affinität zu Gaming. Zumindest eine leichte. Und ich habe die frühen Eindrücke von denen irgendwie aufgesaugt. Und eine ganz frühe Erinnerung, die ich habe, oder eigentlich alle frühen Erinnerungen haben mit dem Original Gameboy zu tun. Das müsste dann so, ja, so um 1990 oder so gewesen sein, vielleicht auch 1991, so um den Dreh. Also ich bin 86 geboren. Und die erste Erinnerung, die ich daran habe, ist, dass ich ziemlich ausufernd ein Spiel spiele, das ich auch nicht mehr benennen kann beim Namen. Es ist ein unbekanntes Spiel, bei dem man ein Bankräuber ist und man rennt durch so ein Pac-Man-artiges Labyrinth, ist ein bisschen anderes, gibt es ein paar andere Mechaniken noch drin, vor der Polizei weg. Also pädagogisch vielleicht nicht ganz so wertvoll, aber das ist so eine ganz frühe Erinnerung, die ich ans Gaming habe. Und das vermischt sich aber mit, ich komme in den Keller, wo unser Rechner steht und da sitzt meine Schwester und spielt irgendwie Monkey Island. Also so diese Point-and-Click Adventure habe ich auch irgendwie so mit Schulterblick, also mit dem Blick über die Schulter meiner Schwester aufgesammelt.
Es ist nämlich ja so puzzelartig, ne? Ich kann es auch nicht in eine richtige Reihenfolge bringen. Die allererste Gaming-Erfahrung, die mir aber einfällt, also die, wo es frühestmöglich ist, ich kann nicht noch weiter zurückreisen, das ist, da war ich bei einem Kumpel, der Termin sollte eigentlich nur 2 Stunden dauern, ne? Ich war zum Spiel mit dem verabredet und der hat mir Super Mario World auf seinem Super Nintendo Entertainment System SNES gezeigt und ja. Dann kam meine Mutter und hat gefragt, wie geht's euch? Und ich so, ja, ich möchte gern noch länger bleiben und dann wurden es 4 Stunden. Und dann kam sie später wieder und dann habe ich gesagt, nee, ich würde noch gern länger bleiben. Und dann war ich letztendlich 6 Stunden bei ihm und wir haben wirklich die gesamte Zeit Super Mario World gespielt. Und ich war unglaublich schlecht darin, aber ich weiß noch, als ich abends zurückkam und ich hatte selber keine Konsole, ich habe mir meine Actionfiguren geschnappt und ich habe das nachgespielt. Und das ist etwas total Interessantes. Lange Zeit, bis ich endlich mal mit 9 Jahren meine eigene Konsole hatte zur Kommunion, habe ich die Sachen, die ich immer irgendwo gesehen habe, dann einfach mit meinen eigenen Figuren nachgespielt. Und quasi habe ich mir dann Dinge ausgedacht, die musste mein Bruder dann quasi nachspielen. Also ich habe ihm gesagt, das ist jetzt das Setting, das ist deine Actionfigur und ich bin die Hindernisse und ich bin die Gegner und du musst halt gewinnen oder eben verlieren.
Ja, wie alt warst du da? Weißt du das circa?
Boah, 7 oder 8.
Ja, okay. Und der Freund durfte so lange spielen, wie er will. Hatte der so diese Eltern, die auf alles geschissen haben?
Oder? Der war bei seiner Oma und ich glaube, seiner Oma war das komplett egal. Ja, also das der war
Klassiker, die Oma.
Der Klassiker. Ja. Aber das ist
ja, okay. Und du warst sofort Feuer und Flamme.
Ich war sofort Feuer und Flamme. Das finde ich ja lustig, weil ich hier immer wieder in einem Podcast erzähle, ich sei ein PlayStation-Kind. Das stimmt ja tatsächlich nicht, weil meine erste Erinnerung ein Nintendo-Spiel eben ist. Und ja, jetzt ist es eben raus.
Ja, und trotzdem bist du, sage ich mal, nach 6 Stunden angefixt weggegangen, obwohl du ja wahrscheinlich auch sehr viel Frustration erlebt hast. Das finde ich auch ganz spannend, weil diese Super Nintendo-Spiele, auch Super Mario, waren richtig schwer. Ich habe niemanden gekannt, der es geschafft hätte, das durchzuspielen. Und trotzdem hat man als Kind immer wieder diese Anläufe genommen und hat immer wieder ja im Grunde dann auch dieselben Level gespielt und ist immer ungefähr an der gleichen Stelle gestorben und hat dann wieder von vorne beginnen müssen. Das hätte einen ja auch voll frustrieren können. Dieser Schwierigkeitsgrad dieser 90er-Jahre-Spiele. Aber ich bin auch nicht so ausgeprallt.
Kinder kennen irgendwie Frustration so irgendwie nicht. Also ja, die Frustrationstoleranz, die ich damals hatte, so richtig stupide Dinge immer 1000-mal zu machen, das habe ich heute nicht mehr. Also ja.
Ja, das war, da hat es alleine gereicht, dass sich was bewegt, wenn man den Finger irgendwo drauf drückt. Also das war so eine Faszination für mich als Kind, dass vieles andere egal war. Und ich habe auch wirklich dann alles weggespielt. Also aber ich glaube, was wir beide gemeinsam haben, was wir gemeinsam haben, ist, dass wir beide sofort angefixt waren. Ich weiß auch, dass es Kinder gibt, die haben das damals ein bisschen anders wahrgenommen. Man hat sich mit denen zum Zocken getroffen und die waren so, ja, okay, jetzt gehen wir Fußball spielen. Und ich dachte, was? Nein, komm, wir ziehen durch jetzt. Wir haben gerade die Möglichkeit, aus irgendwelchen Gründen länger zu spielen oder so. Und ich war da auch jemand, der sofort drin war. Und ich glaube, das hat sich bis heute halt irgendwie auch so fortgesetzt, dass das irgendeine besondere Faszination auch noch mal auf meinen Charakter ausübt, die vielleicht stärker war als bei anderen Kindern auch. Obwohl es natürlich viele gab, ja, die das auch gemocht haben.
Weißt du, das war, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gab so in meiner Kindheit gab es so diese Kinder drinnen und draußen, ne? Also wenn die Sonne geschienen hat, dann mussten die draußen spielen und wenn es geregnet hat, mussten sie drinnen bleiben. Und ich hatte einen Kumpel, den habe ich immer besucht, wenn es geregnet hat, weil ich wusste, dass er dann Computerspiele spielen durfte.
Ja, ich hatte auch, das sagt vielleicht auch ein bisschen was über den Stellenwert der Computerspiele als Kind. Ich hatte auch wirklich Freunde, in Anführungszeichen, die waren eigentlich nur meine Freunde, weil die zum Beispiel eine coole Konsole hatten. Also da gab es zum Beispiel in der Straße gegenüber, gab es jemanden, der hatte eine PlayStation irgendwann, PlayStation 1, ich weiß gar nicht mehr, wann die kam. Und der hatte GTA 1. Ich mochte den gar nicht, aber der war dann auf einmal richtig dicker Freund von mir. Weil ich wollte rüber GTA spielen, ja. Das hat das für mich aufgewogen, mit irgendjemandem im Zimmer zu sitzen, stundenlang, den ich überhaupt nicht mag. Ja, also ich war da super anfällig.
Das war bei uns tatsächlich, das war so in der vierten Klasse, Crash Bash, also Crash Bandicoot für PlayStation. Die hatten ja mal einen Mario Party-Klon, Crash Bash eben. Und das besaßen ganz wenig Leute in meiner Klasse. Und deswegen konnte eine Person, die das hatte, konnte natürlich dann immer einfach eine Pyjama-Party ausrufen, Übernachtungsparty. Und dann sind die Leute halt automatisch zu ihm gekommen. Und das war bei uns immer in der Stadt überall ausverkauft, bis ich es irgendwo gefunden hatte. Und dann war ich das zweite Kind in der Klasse, das auch Crash Bash hatte. Und damit quasi das Monopol gebrochen und dann konnten wir immer abwechselnd ausrufen zur Übernachtungsparty. Aber ich war plötzlich viel, viel beliebter, als ich Crash Bash besessen habe. Also ja, Matze, du wärst auch zu mir gekommen und vorher nicht.
Ja, das ist echt verrückt. Bei uns war es auch Mario Kart. Also ich bin wahrscheinlich ein bisschen älter als du, ne? Ich glaube, das
5 Jahre habe ich mittlerweile rausgehört, ja.
Ja, genau. Ja, bei mir war halt das Super Nintendo so die große Zeit und das war dann bei uns erst Super Mario Kart. Aber später, als wir so 10 waren oder so, kam dann auch Super Mario Kart 64. Und ich habe in der Spielstraße gewohnt, ein ganz ruhiges Ding, Neubaugebiet damals, wo ganz viele Familien gebaut hatten. Und da gab es halt ganz viele Kinder in meinem Alter. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied zu heute. Es war auch dann ein sehr soziales Event. So. Also wir haben uns getroffen und wir saßen in aller Regel halt zusammen auf der Couch. Und auch so Spiele wie Super Mario oder so haben wir dann nacheinander gespielt, haben uns Tipps gegeben. Und das hatte jetzt, sage ich mal, nicht so dieses Kellerkind-artige, wie es heute vielleicht öfter ist, wo die Kids sich halt online treffen, vor allem. Ist zumindest, glaube ich, so, also was ich so mitkriege. Und dieses Soziale, muss ich sagen, das mag ich auch bis heute noch sehr gerne, in den Erinnerungen. Und das ist auch etwas, das ich mir manchmal versuche noch zu holen, indem ich mich mit irgendeinem Kumpel treffe und sage, hey, wir zocken heute irgendein schweres Spiel, geben den Controller hin und her. Und es ist für mich auch so eine Art Tor in die Vergangenheit, ne? Dieses Kindheitsgefühl, man sitzt auf der Couch und zockt nochmal zurückzuholen und das ist ein sehr schönes Gefühl.
Also vor allem, das finde ich interessant, du sprichst damit ein Setting an, was, glaube ich, heutzutage komplett ausgestorben ist. Also, dass man quasi ein Singleplayer-Spiel im Koop spielt, ne, mit Controller weiterreichen. Das ist die letzte Mechanik, an die ich mich erinnere, die sowas berücksichtigt hatte, war Ape Exodus. Da gab es einen 2-Spieler-Modus und das war ja ein Singleplayer-Spiel. Und du musstest einfach den Controller wechseln, beziehungsweise du konntest sogar 2 Controller anschließen und dann ging einfach das Signal an den anderen Controller, also im permanenten Wechsel. Und wenn ich zum Beispiel an einen ähnlichen Gaming-Sommer denke bei meinem Bruder im selben Alter, ne, da sah das dann schon aus, dass die dann League of Legends an ihren Laptops gespielt haben, aber die wären nie auf die Idee gekommen, sich einen Controller für ein Spiel zu teilen. Also ja, ich fühle voll, was du fühlst, das ist total retro.
Genau, und das war auch bei den alten Super Mario-Spielen noch so. Da konntest du auch irgendwie 2 Spieler wählen und dann war halt einer Luigi, einer Mario und wenn Mario gestorben ist, hat Luigi gespielt. Also es hätte auch einfach ein Mario mit 6 Leben sein können, ja. Aber es war dann Luigi mit 3 Leben, Mario mit 3 Leben und dann wurde von links nach rechts gelaufen und irgendwann an die Fahne gehüpft. Und es war, trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, man spielt zu zweit, obwohl es nicht ganz richtig war.
Es ist, ne, du hattest das jetzt mit so mit sozialen Treffpunkten angesprochen, ne, dass man in der Nachbarschaft gelebt hat, man hat mit Kumpels rumgehangen, man hat vor allem dann auch immer gefragt, wer gerade Zeit hat, und dann wurde die Gruppe immer größer. Und dann hat es bei mir auch mal diesen Einschnitt gegeben, dass wir mal nicht kicken waren, sondern dass einer einen Gameboy mit Pokémon dabei hatte und er saß halt auf dem Stuhl und alle halt neben mit den Köpfen an ihn an herangeschaltet, ne, dass es sich ein Kreis aus Köpfen ergeben hat. Und du musstest mit der Kopfnuss dich irgendwie da reinkämpfen, damit du auch was auf diesem pixeligen Bildschirm zu sehen bekommen hast. Und du nur er durfte spielen und du durftest halt immer permanent Sachen reinrufen. Also das war Twitch-Streaming in der Steinzeit. Ach ja, du hattest jetzt Monkey Island nochmal eingeworfen, weil ich muss auch ehrlich sagen, so gerade Point-and-Click-Adventures, das ist heutzutage ja auch krass ausgestorben. Das ist natürlich auch damals der Technik geschuldet, dass man noch nicht so viel machen konnte. Aber das hat mich auch tatsächlich begleitet. Nämlich, das war tatsächlich das allererste Spiel, das ich selbstständig aktiv gespielt habe. Das war nämlich Rent a Hero, von dem ich nicht weiß, ob du es kennst. Österreichisches Spiel
gehört,
von einem österreichischen Studio. Rent a Hero, du spielst einen Helden in einem Fantasy-Universum, der halt quasi gemietet werden kann. Also der wird halt Ghostbuster-mäßig gerufen, wenn irgendwie da jemand in Nöten ist oder so. Und dann betreibt er halt so eine Agentur damit und ist ziemlich erfolglos, bis dann der eine Riesenauftrag vorkommt. Und das sieht einfach heute noch atmosphärisch richtig toll aus. Rent a Hero.
Ja, ich sehe es gerade von Neo Software aus Österreich. Die sind heute Rockstar Vienna. Krass. Okay, die sind in Rockstar aufgegangen. Interessant. Aber es ist ja spannend, weil es gab ja so viele Grafik-Adventure und die meisten, sage ich mal, kennen die typischen. Das ist keins dieser typischen bekannten Spiele. Wie bist du daran gekommen damals?
Das ist nämlich die andere relevante Frage. Weihnachten 1998, unterm Baum lag die Superstars 6 Mega Games für Mega Spaß Collection. Die hatten meine Eltern, glaube ich, im Real gefunden. Und da waren 6 Spiele bei, unter anderem auch Pitfall und Populous, aber auch Rent a Hero. Und das ist natürlich auch so ein Thema, ne? Wie sind wir eigentlich damals an Games gekommen? Und wenn es halt keine Werbung gab, wir haben das halt wirklich nur durch Mundpropaganda. Oder meine Eltern haben mir mal zufällig was geschenkt, was halt lustig ist, weil sie sich ja selber damit gar nicht ausgekannt haben.
Ja, aber dann können wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast irgendwann angedeutet, zur Kommunion wurdest du dann zum Besitzer von Games. Was war denn da los?
Ja, ne, weil solche Geräte haben halt gekostet, ich glaube 900 Mark oder so, ne, und das ist halt die erste große Geldquelle, wenn du halt in einer dieser Religionen bist, in der ich mittlerweile nicht mehr drin bin, aber dann gab's halt Fat Cash von den Verwandten und damit kauft man sich natürlich seine erste Konsole und dazu hatte ich 2 Spiele, Tomb Raider 2, viel zu schwer für mich, viel zu schwer, und Crash Bandicoot 3. Und damit erklärt sich Sicherheit, dass ich mit der PlayStation angefangen habe. Und ja, du hattest das jetzt natürlich auch noch erwähnt, ne, das gesamte Setting, weil das Lustige war, es war zwar meine erste Konsole, aber ich durfte nur im Schlafzimmer Fernseher meiner Eltern spielen und das konnte ich natürlich nicht immer. Das heißt, der Konsum hat natürlich deutlich zugenommen, sobald ich dann mal auch mal ein eigenes Zimmer, eigene Konsole, eigenen Fernseher und so hatte. Aber ja, damit hat's angefangen und daran habe ich mir schon die Zähne ausgebissen.
Okay, das heißt, du hast sie dir selbst gekauft.
Ich habe sie mir selbst von meinem eigen geschenkten Geld gekauft.
Und ihr hattet keinen Fernseher im Wohnzimmer.
Doch, aber den durfte man nicht zum Zocken verwenden.
Ah, okay, interessant. Die Eltern kommen auch echt immer mit interessanten Regeln daher, gell? Also bei mir war es auch ziemlich streng. Ich hatte die Regel 30 Minuten am Tag. Also meine Eltern waren da sehr streng, was Bildschirmzeit angeht. Was es gebracht hat, kann man heute sehen. Also ich glaube, ne, man neigt dann irgendwann vielleicht auch dazu, das Gegenteil zu machen. Zumindest war es bei mir so. Und bei mir hat es dann aber dazu geführt, dass ich immer Freudensprünge gemacht habe, wenn ich gehört habe, oh, meine Eltern gehen essen. Oder, oh, Sonntagmorgen 5 Uhr, ich bin schon wach. Ne? Also so die Lücken habe ich dann immer gesucht im System, wo ich mich vor den Fernseher schleichen konnte. Und wenn meine Eltern dann vom Essen nach Hause kamen, ich habe das Auto gehört, dann habe ich schnell alles ausgemacht und habe mich irgendwo hingesetzt und so getan, als würde ich jetzt die ganze Zeit schon das lustige Taschenbuch lesen. Meine Eltern sind dann ahnungslos reingekommen, zumindest glaube ich, sie waren ahnungslos und ich hatte halt den ganzen Abend oder den ganzen Tag gezockt. Und das war sowas, das habe ich auch heute noch ganz als eigentlich schade, ne, wenn man im Familienleben das als positivste Erinnerung hat, wo die Familie nicht da ist. Aber es war auf jeden Fall immer eine sehr schöne Zeit.
Ich habe es auf jeden Fall vor Augen. Das ist ja typische Filmszene, ne? Aber dass du dann das lustige Taschenbuch am besten auch auf dem Kopf hast, ne?
Falsch rum. Ja, genau, falsch rum in der Hand.
Oh, das wäre zu. Nee, aber das ist, für heute beschweren wir uns, ne? Es sind so viele Spiele und so wenig Zeit. Und damals hatten wir so viel Zeit, aber wir mussten uns noch diese Zeit hart erkämpfen und auch hart verdienen, ne?
Ach, absolut. Ja. Je nach Eltern auf jeden Fall. Also ich kannte auch Leute, da war es anders, aber es war jetzt nicht so, als hätte ich unendlich viel Zeit zum Zocken gehabt. Hätte ich damals auch schon gerne mehr gehabt. Und wenn man die Zeit hatte, ist es ja auch anders als heute, dann musste man sie auch auf etwas verwenden, also auf das Spiel, das man hatte in aller Regel. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe nie irgendeine Sammlung besessen. Das waren halt immer ein paar Module, die ich rumfliegen hatte. Und die wurden halt totgespielt und man hat sich gefreut, wenn mal irgendjemand mit mir getauscht hat. Also ich habe Super Mario, also wirklich über Monate gespielt und immer nur die gleichen Level, immer bis zur dicken Bertha. Das war Super Mario Brothers 3. Und dann gab es immer das Wasserlevel, wo du dann zum Frosch werden konntest mit dem Kostüm und dann kam die dicke Bertha, so ein riesiger Fisch, und hatte ich gegessen. Und das war immer die Stelle, wo alle meine Leben zur Neige gingen. Und dann ging es wieder von vorne los. Und das ging monatelang so. So, wo ich auch aus heutiger Sicht sage, wie konnte ich da daran Spaß finden? Aber es war für mich irgendwie okay, weil Spiele damals eben so waren. Und erst später, als so der PC ein bisschen größere Rolle gespielt hat, sind dann auch mal so mehr Spiele zugänglich gewesen für mich. Und da, wie du es auch angesprochen hast, da kamen dann auch so Collections irgendwie dazu. Deine kannte ich jetzt nicht. Bei mir waren es immer die Gold Games. Vielleicht kennst du die auch noch. Waren halt so die Klassiker von vor 4 Jahren ungefähr oder so drin. Es waren so die Ramschware, die man normal einzeln beim Mediamarkt im Wühltisch kaufen konnte, war dann da so zusammen in einen Ordner reingepackt und man hatte die ganze Ramschware auf einmal. Aber es war okay.
Ich glaube, dieses Superstars war auch Ramsch. Also ich kann mir vorstellen, dass es runtergesetzt war. Ist auch so eine reale Kaufland-Geschichte gewesen. Wichtigen Punkt, den du ansprichst, ne, so Computerbildspiele oder so, wie die ganzen Magazine halt heißen, die hatten ja auch immer so Gratis-CDs, ne? Und ich durfte mir ja nur zu Weihnachten und zum Geburtstag was wünschen. Und deswegen war ich immer total dankbar für diese Geschenk-CDs, weil da tatsächlich ja sogar vollwertige Titel drauf waren. Unter anderem auch so Robin Hood Legend of Sherwood oder oh Gott, es gab ja alles mögliche, sogar Strategiespiel, ob Empire Earth war auch mal irgendwo auf einer CD drauf gewesen, sofern es nicht meine Eltern im Real gekauft haben. Ich glaube, das war immer so, die Grenze war immer alles bis gewissermaßen so 20 Mark, was runtergesetzt ist, 30 Mark, das ist cool, aber so zum Originalpreis, also ich glaube, das vergingen Jahre, bis ich mal ein Spiel zum Originalpreis gekauft habe.
Und erinnerst du dich daran, welches das war?
Das erste Spiel zum Originalpreis. Boah, es könnte Ratchet & Clank 1 gewesen sein für 20 Euro für PlayStation 2 in der Platinum. PS2 hat ja manchmal dann so Platinum Editions. Ja, das sind ja keine besonderen Editionen, sondern die sind nur silbern, weil sie sich sehr oft verkauft haben. Nee, aber ich
also das heißt, aber du hast auch lange kein Spiel, sage ich mal, zu Release gekauft für 60 Euro.
Nein, nee, weil du musst ja überlegen, weil Super Mario World ist ja 1990 rausgekommen und wenn ich das quasi so in der ersten oder zweiten Klasse gesehen habe, da war das Teil ja auch schon 8 Jahre alt. Ich habe Spiele ja echt bis zu meinem Spieljournalismus habe ich nie ein Release-Spiel gekauft. Das hat ja erst mit dem Journalismus angefangen. Ich habe ja Skyrim erst 2017 nachgeholt. Da war ich ja schon 6 Jahre zu spät dran. Nee.
Nee, weil ich erinnere mich auch noch, also bei mir war es ähnlich. Ich habe halt ab und zu mal meine Oma oder so weich kochen können. Dass sie mir zum Beispiel, bin ich mit meiner Oma, die konnte kaum noch laufen, bin ich mit der Bahn nach Mainz in die Innenstadt gefahren und musste sie so stützen die ganze Zeit als so Frühpubertierender, war immer so zwischen, ich mach's gerne und es ist mir ein bisschen peinlich in der Innenstadt, ne, wie das so ist mit 12. Und dann sind wir da zum Hertie gestolpert, der damals noch in der Mainzer Innenstadt war, sind da wirklich mit Ach und Krach die Rolltreppe hochgefahren, meine Oma schon so halb überm Zaun und hab mir mit ihr dann damals Anstoß 2 Gold gekauft, einen Fußballmanager. Und das war ein richtig teures Spiel damals. Und ich erinnere mich auch an diesen Moment sehr, weil das erste Mal, glaube ich, war, wo ich so ein Spiel so richtig selbst gekauft habe. Wobei es jetzt auch nicht stimmt, ne? Meine Oma war dabei. Aber sonst war das immer eher sowas, das haben meine Eltern erledigt. Und es hatte irgendwas mit Weihnachten zu tun oder mit Geburtstagen. Und dieser Moment hat sich deswegen bei mir so eingebrannt, weil es irgendwie meine, mehr oder weniger meine Sache war. Weil mit meiner Oma zu gehen, das war eher so, ich passe auf jemanden auf, als dass jemand auf mich aufpasst, wie es war, wenn meine Eltern dabei waren. Habe ich mich ein bisschen erwachsen gefühlt. Und das zweite war GTA 2.
Ach,
was? Wir hatten bei uns krass. In Oppenheim, das ist ein Kaff, da komme ich her, hatten wir so einen kleinen Gaming-Laden, was eigentlich total verrückt ist. Heute undenkbar, dass so ein 7000-Einwohner-Ort einen Gaming-Laden hat. Der war halt gleichzeitig so Videothek für Games, keine Ahnung, wie man das da nennt. Man konnte die sich halt auch ausleihen. Und GTA 1 habe ich halt so hart geliebt, wegen dem Spiel war ich immer bei dem Nachbar gegenüber, den ich nicht mochte. Und als dann GTA 2 rauskam, wollte ich das unbedingt haben. Ich weiß nicht mehr, wann GTA 2 erschienen ist, aber ich war auf keinen Fall alt genug, um das zu kaufen eigentlich. Und ich glaube, es war in Deutschland sogar auch nur unter der Ladentheke erhältlich. Auf jeden Fall bin ich in Oppenheim in diesen Laden und er hat es halt unter der Theke hergeholt und hat es mir einfach verkauft. Also er hat komplett drauf geschissen und da habe ich Vollpreis bezahlt damals. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber das war das erste Spiel, das ich mir so richtig zu Release gekauft habe, weil ich es unbedingt wollte. Davor war alles immer so, ich spiele, was da ist, alles ist irgendwie gleich gut. Und das war eigentlich auch mein erster Spielewunsch. Weil das, finde ich, kommt dann auch mit der Zeit eher. Am Anfang ist der Wunsch eher zu spielen. Und mit der Zeit, vor allem wenn man vielleicht auch eine Reihe kennenlernt und diese Reihe lieben lernt und von der Reihe kommt dann was Neues, dann hat sich bei mir daraus der Wunsch entwickelt, GTA 2 sofort zu haben und Leute, Zivilisten mit Flammenwerfern.
Klassiker, der Klassiker.
Unglaublich grausam das Spiel gewesen, also übel.
Aber auch da, es erklärt sich halt auch irgendwie von selbst, weil Rockstar halt auch als einziger mal wirklich mal was Kontroverses, Mutiges ausprobiert hat, weil du spielst halt in allen Spielen, spielst du die Guten und in GTA spielt man die Bösen, was halt nicht auffällt, weil alle anderen noch viel böser sind. Und es haben sich echt wenig Spiele mal getraut, sowas Ähnliches zu machen. Deswegen bleibt da der Rockstar auch gefühlt der Rockstar. Lustig, dass du Mediatheken eingeworfen hast, weil ich glaube, damit hängt auch Crash Bash zusammen. Das könnte tatsächlich doch das erste Spiel gewesen sein, das ich mir selbst gekauft habe, zumal das ja in der Stadt extrem selten war. Ne, wir ermitteln gerade, ne, Computer, Bildspiele etc. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich wusste nie, ob mein PC Spiele kann. Das war immer die Frage, weil kann mein PC das? Das ist, tatsächlich frage ich das heute noch meine Experten, ob mein PC die nötigen Voraussetzungen für gewisse Spiele hat. Es war früher frustrierend, Spiele zu kaufen und dann konnte ich sie nicht installieren. Deswegen habe ich PC lange, lange Zeit gemieden und dann immer gesagt, wenn ich ein PlayStation-Spiel kaufe, dann funktioniert es definitiv auf meiner PlayStation. Ja. Aber PC war immer Glücks. Das war für mich Quantenmechanik, ich habe nie gewusst, ob das läuft. Eigentlich eher nicht.
Ja, es war bei uns auch so. Meine Eltern waren gar nicht technikaffin und ich musste immer so ein bisschen mit dem leben, was bei uns im Keller stand. Also wir hatten jetzt halt keinen besonders guten Rechner, es war irgendeiner, mit dem man was ausdrucken kann, gell? Und das war das Ding, ne? Und mit dem musste ich arbeiten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich die längste Zeit Spiele von früher, ne, gespielt habe. Aber bei GTA 2 hatten wir damals dann anscheinend, anders kann ich es mir jetzt auch nicht erklären im Rückblick, ich erinnere mich nicht, müssen wir einen Rechner gehabt haben, der wahrscheinlich relativ neu war. Anders wäre es nicht gelaufen. Bei mir, ich weiß nicht so, als ich so 12 war, war auch diese Aldi-Computerzeit. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als du die ersten guten Rechner, sage ich mal, für die Leute zu Hause zugänglich waren, so als so Windows 98 eine Nummer war und da hatte Aldi immer so richtig gute PCs zu akzeptablen Preisen und da haben die Leute dann vor den Aldis gezeltet, um morgens diese Rechner zu bekommen, also wirklich kein Witz. Und irgendwann in dieser Zeit haben meine Eltern mal zugeschlagen, haben sich irgend so einen Supermarkt-PC geholt und das war für mich dann auch so eine Zeit des Überflusses gefühlt, die aber zu der Zeit auch extrem schnell wieder vorbei war. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, damals sind die Dinger noch schneller gealtert als heute. Also es war 2 Jahre später konnte ich die Sachen schon wieder nicht spielen. Gerade ist es zum Beispiel bei mir so, ich habe einen neuen Rechner und ich weiß, jetzt läuft erstmal 1-2 Jahre alles. Rede ich mir zumindest ein. Und das finde ich ein sehr beruhigendes Gefühl. Aber ich weiß gar nicht, wo ich damit jetzt hin wollte.
Ach, wohin
Computer, Rechner.
Computer, wo uns der Ball auch immer hinbringt. Meine Eltern haben dann mal so Anfang der 2000er, haben sie sich dann tatsächlich mal einen neuen Rechner geholt. Und du musst ja überlegen, ich habe über all die Jahre ja Spiele angesammelt, die ich dann nicht spielen konnte. Und dann war der neue Rechner und es gab diesen einen verrückten Samstag, wo ich wirklich jedes einzelne Spiel dann plötzlich reingesteckt habe und gemerkt habe, oh, das funktioniert auch. Ich war den ganzen Tag nur mit Installieren beschäftigt und konnte dann endlich die Völker 2 spielen, Aufbauspiel. Oh. Und hier hast du tatsächlich eine Verbindung, ne? Rent a Hero von Neo Software. Leute von denen sind später zu Jovot gegangen und Jovot, auch österreichisches Studio, die haben die Völker 2 entwickelt. Und damit hattest du bei mir, wir reden ja gerade so ein bisschen über unsere ersten Jahre. Ich habe ein bisschen was auf der PlayStation gespielt und auf dem PC meistens dann immer Strategiespiele. Und irgendwie, ne, das eine war das eine und das andere war das andere. Und ich habe auch echt selten, glaube ich, zeitgleich gespielt. Also ich glaube, ich hatte wirklich reine PC-Phasen in meinen ersten Jahren und dann wieder reine PlayStation-Phasen.
Und das ist auch heute noch so bei dir, ne? Du bist jetzt Konsolenspieler gerade wieder. PC ist gerade abgemeldet.
Ja. PC ist mein Arbeitsgerät. Ne? Das Problem ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das erzähle ich manchmal im Podcast. Ich habe ein privates und berufliches Zocken und deswegen kann ich auf dem PC nur beruflich zocken. Ich kann auf dem PC nicht privat zocken. Das habe ich letztens geschafft mit Anno 2070 hat es funktioniert, aber ansonsten, nee, weil mein Gehirn ist anders gepolt. Ich muss im Wohnzimmer spielen. Das geht nicht.
Okay, aber an der Stelle will ich jetzt eine kleine Ausfahrt nehmen, wenn wir schon mal hier sind.
Ja, setz mal den Blinker.
Ja, ich setze mal den Blinker, wir biegen ab. Kannst du privat noch spielen? Das finde ich eine total spannende Thematik, weil ich kann es nicht mehr. Ich sag's ganz ehrlich, seitdem ich Content mache, jedes Spiel, das ich spiele, ist Content im Hinterkopf. Ich kann machen, was ich will, das geht nicht weg.
Es gab so die Phase, wo ich, das war so meine Hochphase, ne? Ich bin Journalist geworden, boah, ich kann jetzt für alles einen Key kriegen, ich kann alles spielen und plötzlich hat sich die Bibliothek ja binnen Monaten vervielfacht, ne? Und dabei ist mir so ein bisschen das private Spielen weggegangen und ich merke immer, der Unterschied zwischen meinem privaten und meinem beruflichen Spielen ist, wenn ich spiele und nicht ein Video im Hintergrund habe oder nicht eine Artikelidee im Hintergrund habe, also wenn ich einfach spiele, ohne zu wissen, was dann daraus wird, dann ist das private Spielen und das kommt extrem selten vor. Und das darf nur am Wochenende passieren. Das kann ich zum Beispiel unter der Woche nicht. Es ist weniger geworden. Ich glaube, ich spiele wahrscheinlich weniger als mein neunjähriges Ich.
Mhm. Weniger privat.
Weniger privat. Also und lustigerweise beruflich auch nur in Release-Zeiten. Ne, wenn Monate voll sind, dann tatsächlich sehr viel. Und wenn Monate nicht voll sind, dann auch. Ich glaube auch, das ist ziemlich interessant, ich kann nicht beruflich und privat, glaube ich, im selben Monat spielen. Das funktioniert bei mir nicht. Das muss ich auch danach aufteilen.
Und ja, machst du dir quasi manche Spielerfahrungen dadurch auch madig? Oder du lässt sie gar nicht erst zu? Also ich kann jetzt mal von mir sprechen. Ne? Also ich mache jetzt Contents, ich mache jetzt irgendwelche Klassiker-Videos wie Bioshock, Gothic und Co. Und da weiß ich, ja gut, das sind große Spiele, das gucken sich auch Leute an. Wenn ich jetzt aber mal so richtig Bock habe auf ein Indie-Spiel, das vielleicht 20 Stunden geht, dann muss ich mir gleichzeitig die Frage stellen, ja, klickt es denn jemand? Und die Antwort ist dann meistens nein. Und dann muss ich mir die Frage stellen, spiele ich es trotzdem? Und da ist die Antwort dann auch meistens nein, weil das ist ja quasi Zeitverschwendung. Ne? Das ist eigentlich ja Quatsch, aber das heißt, also bei mir greift es schon so tief in das private Spielen ein, dass es auch ein bisschen ein Fluch ist.
Fühle ich voll und ganz und ich überlege ganz oft, ob ich Videos darüber mache, aber ich denke mir, es gibt, glaube ich, nicht so viele Menschen, die das nachempfinden können, also wahrscheinlich kreierende Menschen oder Creator auf YouTube oder eben Journalisten, JournalistInnen, aber das ist auch, glaube ich, so ein Zero-World-Problem von uns beiden, ne, aber trotzdem muss man ja irgendwie drüber sprechen und ich finde es auch irgendwie spannend. Vorab, du kriegst ja dieses Phänomen von Pile of Shame. Da hätten wir als Kinder ja nie drüber nachgedacht. Ne? Wir hatten ja wirklich nur das, was wir bekommen haben. Und ja. So ein Pile of Shame, damit dieses Konzept habe ich erst ab den 20ern mal wirklich mitbekommen. Und ich sag dir, wir müssen ja bei der Masse an Spielen so krass selektieren. Und natürlich gibt es 10.000 Spiele, die wir spielen sollten. Aber ich sag dir, schmeiß noch mal 90% davon weg. Und dann hast du die Spiele, die übrig bleiben. Und die sind richtig toll. Ich glaube, dadurch verpasste gar nichts. Also Pile of Shame ist für mich ein Konzept, das abgeschafft gehört. Das davon machen, glaube ich, andere. Also ich glaube, FOMO und Pile of Shame sind genau diese Sachen. Wenn du im Sale bist und plötzlich siehst, ach, ein Spiel ist von 20 auf 10 Euro runter. Ach, das kaufe ich mal, das sollte ich mal spielen. Und dann hast du es gekauft und spielst es halt nie. Aber dann fühlt sich dein Pile of Shame irgendwie beruhigt. Es ist ja schon mal da, ne? Und ich glaube, das ist so ein Metagame, das wir gar nicht mit uns spielen sollten. Und lange Rede, kurzer Sinn. Es ist schwierig. Es ist verdammt schwierig, ja. Und ich stimme dir voll und ganz zu. Und ich mache mir tatsächlich eigene Ordner von privaten Spielen und beruflichen Spielen. Und um deine Frage nochmal zu beantworten, ein Redakteur hat mal zu mir gesagt, wenn du auf ein Spiel Bock hast, ne, als Journalist, also privat auf ein Spiel Bock hast, dann teste es auf keinen Fall. Oder teste es, wenn du die ultimative Erfahrung suchst, weil beispielsweise Death Stranding damals, da war die Bedingung, dass man es durchgespielt haben muss, damit du es überhaupt testen darfst. Und das fand ich irgendwie geil. Es war eine furchtbare Erfahrung gleichzeitig. Ich habe sehr wenig geschlafen und gleichzeitig war es trotzdem geil. Aber ich würde sagen, es war dann mehr für mich ein berufliches Erlebnis und kein privates. Ganz schwierige Kiste. Frag mich solche Sachen nicht, bitte nicht.
Ja, es ist ein total spannendes Thema. Und du hast gerade angesprochen, dass man den Überfluss als Kind nicht hatte. Das ist ja auch vielleicht noch mal, um jetzt noch mal den Bogen zurückzuschlagen, auch ein interessantes Thema. Ne, dass wir eigentlich vom Mangel in den Überfluss gerutscht sind heutzutage. Und aber dieses Mangelgefühl hatte ich als Kind nicht. Was mich aber noch interessieren würde, wäre erstens, hattest du diesen Mangel auch? Ja, wahrscheinlich ja. Und zweitens, welche Spiele konntest du immer wieder spielen? Also was waren diese Spiele, die dich den Mangel nicht haben fühlen lassen, die quasi über Jahre bei dir gelaufen sind?
Ich glaube, ganz ehrlich, dieser Mangel ist nur so eine Fälschung in der Retrospektive. Wir sagen das nur so, aber damals hatten wir nicht das Gefühl, ne? Weil ganz ehrlich, wir haben ja vom Universum vielleicht gamingtechnisch einen Planeten gekannt, ne? Aber wir haben noch nicht das gesamte Universum gesehen. Und wenn du heutzutage Game Pass hast, dann siehst du das Universum vor dir. Das war ein bisschen ähnlich wie du. Wir mussten ja, glaube ich, mehr darum kämpfen, dass wir überhaupt spielen durften. Und wir wollten auch immer gucken, ist das ein Hobby, dass du auch mal 10 Stunden am Stück spielen kannst? Und ich glaube, meine Eltern waren gar nicht mal blöd gewesen, uns da gar keine Grenzen zu setzen, sondern irgendwann mal, dass der Punkt halt kam, dass ich merkte, boah, ich habe jetzt solche Kopfschmerzen. Und danach habe ich auch nie wieder so viel am Stück gespielt. Das war, glaube ich, ne, also der Zuckerschock nur im Gaming. Spiele, die ich immer und immer und immer wieder gespielt habe. Ich glaube, damals, das hätte ich gar nicht in Worte fassen können. Ich würde so gerne ein Interview mit mir selbst führen, mit meinen 9 Jahren, was ich da gesagt hätte. Deswegen finde ich es total toll. Wenn ihr mal in die Möglichkeit kommen solltet, meine damals 9-jährige Nichte zu Minecraft zu befragen, es sind so interessante Perspektiven. Ihr könnt noch mal ihr sein, nur in jünger, was sie mir über Minecraft erzählt hat und wie sie Minecraft gesehen hat und welche Fragen sie sich gestellt hat. Crash Bandicoot war immer dabei und Spyro war immer dabei. Und das war für mich so ein heimliches Gefühl. Und wenn ich die Spiele durchgespielt habe, dann habe ich sie einfach neu gestartet und wieder durchgespielt. Und einfach nur spielen um des Spielens Willens. Ich war währenddessen glücklich. Es war einfach, das war cool. Also Spyro und Crash tatsächlich.
Das heißt dann, ne, du hattest auch diese Plattformer-Phase am Anfang deiner Gaming-Karriere. Bei mir war es ja auch so bei Mario dann eigentlich so richtig, wo ich angefangen habe. Und ich glaube, das ist auch ein ganz natürlicher Weg, weil das sind ja Spiele, so Pick-and-Play-Spiele. Du wirfst sie an und du weißt sofort eigentlich, was zu tun ist. Du kannst nur in eine Richtung laufen, wobei bei dir war es immerhin schon 3D. Bei mir war es noch 2D. Und dann läufst du halt rum und hüpfst und es ist super zugänglich. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass so Spiele am Anfang einer Karriere stehen, weil man will sich ja jetzt erstmal noch nicht überfordern. Und dann irgendwann aber wird man schlauer oder man hat eben die Veränderung, die man später dann nochmal mitmacht, macht man als Kind schon durch, dass man alles gefühlt schon gesehen hat und man will was anderes sehen und dann auf einmal spielt man die Völker oder so. Was ein bisschen nerdig ist. Wie alt warst du?
Völker 2, Anfang der 2000er.
Also warst du so wirklich noch nicht mal in der Pubertät?
Nee.
Krass, weil das ist ja schon ein komplexes Spiel. Oder ist das sowas? Ich erinnere mich, dass einige Leute so die Siedler 1 gespielt haben. Das geht wahrscheinlich in die Richtung, ne?
Es ist so lustig, wenn man heutzutage mit Leuten drüber spricht, dann sagen die immer, und wenn ich sage zum Beispiel Völker, ach, der Siedler-Klon, oder ich nenne irgendein anderes Spiel, dann ist das plötzlich wieder der Klon von irgendwas anderem gewesen. Das hatte ich damals natürlich nicht auf dem Schirm.
Ja, klar.
Aber bei die Völker, du hast an sich nur Häuser gebaut und deine Leute haben sich halt eben selbst bewegt und du musstest für Bedürfnisse sorgen. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe damals als Kind permanent gecheatet. Das war das Erste, was ich mir halt immer natürlich rausgesucht habe, auch bei GTA. Ich habe die Cheats rausgesucht und mir es damit einfacher gemacht. Ich glaube, die erste richtige Völker 2-Partie, die hat erst 5 Jahre später stattgefunden.
Ja, und es ist bei mir auch so. Ich habe jahrelang GTA gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich je eine Mission gemacht habe. Also, GTA 1 und GTA 2 war einfach Chaos-Simulator. Man hat versucht, so viele Fahndungssterne wie möglich zu kriegen, um dann bestenfalls vor der Armee abhauen zu dürfen, was immer nur 30 Sekunden ging, weil die dich dann mit dem Panzer plattgeschossen haben. Aber es allein dahin zu schaffen, das war eigentlich das Ziel und nicht irgendeinen Abspann zu sehen. Und tatsächlich ist es was, wo ich heute mal Lust drauf hätte, GTA 2 oder 1 nochmal so richtig zu spielen und das wirklich mal so zu erleben, wie es eigentlich von den Entwicklern wahrscheinlich vordergründig gedacht war, nämlich als normales, offene Welt-Story-Spiel. Das ist mir als Kind komplett abgegangen. Da war so der Weg das Ziel. Und da wären wir wahrscheinlich wieder bei deiner 9-jährigen Nichte. Kinder spielen ganz oft so, dass der Weg das Ziel ist. Und das finde ich unglaublich faszinierend, weil man dadurch auch Kleinigkeiten, Details und Mechaniken oft entdeckt, die man als Erwachsener gar nicht mehr entdeckt. Oder so kleine Macken im Spiel. Und man ist so ein bisschen mehr ein Abenteurer. Eigentlich ist man da so, wie nennt man das am besten? So ein richtiger Erkunder des Spiels. Wo es gar nicht um das geht, was das Spiel dir zeigen will, sondern es geht um die Welt und darum, diese zu entdecken. Und das finde ich als Kind total schön. Ich finde es total schön, bei meinem Sohn zuzugucken, wenn er Minecraft spielt. Und wie der sich an so Kleinigkeiten aufhält und ich nur so denke, oh, geh doch weiter, du hast doch ein Ziel, du musst jetzt hier Ziel 1, Ziel 2, Ziel 3 machen. Und er ist einfach tiefenentspannt und macht, worauf er Lust hat. Und das finde ich sehr schön.
Das ist tatsächlich, als ich meine Partnerin kennenlernte vor einigen Jahren, sie hatte mit Gaming nie so viel am Hut. Ne? Sie hatte einfach die Materialien nicht, sie hatte die Spiele nicht, sie kannte sich auch nicht aus. Und darüber werden wir wahrscheinlich im Folge dieser Reihe, die sich gerade entwickelt, auch drüber sprechen, dass das gar nicht ganz viel mit dem Umfeld zu tun hat. Und als ich ihr dann Gaming nahegelegt habe, war für mich total spannend, weil sie war natürlich in dem Moment nicht 9-jährig, aber sie war immer noch weit am Anfang. Und was ich tatsächlich bei ihr spannend finde, ist, wenn sie irgendwelche Spiele spielt, dann probiert sie sofort die Wassermechaniken aus. Also dann geht sie mit einer Figur ins Wasser und fängt an zu hüpfen, ob sich Pfützen bilden oder ob das Wasser eben spritzt oder ob hinter Wasserfällen irgendwelche Truhen sind und Türen. Und wehe, wenn da eins ist, dann ist das nämlich total nicht originell. Und wehe, wenn da keine ist, dann ist das richtig unverschämt. Und das sind so, oder sie bewertet zum Beispiel die Assassin's Creed-Teile danach, wie die Esel animiert sind. Und sie hat auch festgestellt, dass in unterschiedlichen Spielen die Ohrenanimation der Esel unterschiedlich gut ist.
Okay, wow.
Ich finde das mega. So toll. So
ja, da geht es dann um den Fotorealismus, ne? Eher so um das Grafische, was Spiele zu leisten imstande sind. So eine Faszination dafür.
Weiß ich bei ihr gar nicht.
Also ich glaube, es war ein Ranking. Spaß mit Red Dead Redemption 2 haben.
Das ist hier, glaube ich, zu gefährlich und zu stressig. Also sie spielt immer gerne Spiele, die eher so Richtung Cozy, ne? Deswegen, wo es nicht unbedingt um Gefahren geht. Also sie spielt sehr, sehr gerne Sims, sie sammelt immer sehr gerne Ideen, ne? Sie schaut auch viele Architektursendungen, um dann wieder neue Ideen für Sims zu entwickeln. Was ich halt lustig finde, ich werfe noch diesen Satz ein, du musst ja überlegen, GTA Online kam 2013, Sims 4 kam 2014, das sind beides Live-Service-Games. Und du hast in der gesamten Sims-Zeit danach niemals das Gefühl gehabt, dass die Leute sich langweilen, weil ja immer neue Pakete dazu kamen. Bei GTA Online mit neuen Paketen, die Leute waren immer gelangweilt. Und das finde ich toll, in Sims kannst du halt kreativ sein, aber scheinbar ist die Wut, Dinge zu zerstören, in GTA Online irgendwann mal gesättigt, wenn du halt so und so viele Millionen jetzt schon längst verdient hast.
Interessanter Punkt. Ich muss dir sagen, dass ich Sims nie gespielt habe. Das ist auch sowas, meine Schwester hat es gemacht. Ich habe ihr ab und zu mal zugeschaut. Sie hat dann da erzählt, oh, ich habe mich in den verliebt und so. Und ich fand es damals faszinierend, dass es so eine Parallelwelt, also eigentlich ein Abbild unserer Welt war. Mhm. Dass man sich verlieben konnte, Familien gründen, Spiel des Lebens auf dem Monitor machen konnte. Aber gleichzeitig war es mir in dem Alter noch zu komplex. Und später war es mir nicht mehr komplex genug. Ne? So das Absurde. Wenn ich jetzt Sims angucke, dann denke ich, oh, das sieht irgendwie langweilig aus, da jetzt so rumzuklicken und dann koche ich da was. Und ist vielleicht aber auch voll des Vorurteils. Das hat nicht umsonst seine große Fanbase. Aber es ist ein super Casual-Game in meinen Augen. Und das finde ich nur ganz selten cool für mich.
Ich glaube, bei Sims ist es so ein bisschen wie bei Minecraft, wenn Leute in Minecraft ausgesetzt werden und dann fragen sie ja, was soll ich jetzt machen? Dann merkst du sofort, dass sie eigentlich nicht der Typ für Minecraft sind, weil du ja Minecraft deine eigenen Ziele suchen musst. Und so ist es ein bisschen bei Sims. dass du dir sagst, du baust jetzt eine griechische Villa oder du baust jetzt ein Spukschloss oder das ist natürlich die Challenge, versuch mal einen Friedhof zu bauen, dafür musst du genügend Personen im Pool ertrinken lassen, damit du genügend Grabsteine hast. Sims, du bist makaber, wie eh und je. Was ich bei Sims ganz toll fand und das hat mich bei dieser Reihe immer schon gestört, da füllte mir irgendwie die Story und es gab später mal Erweiterungen, die so Story-ähnliche Sachen dazugefügt haben und ich lobe bis heute und das ist auch wieder, danke geht raus an die Mediathek, die mittlerweile geschlossen ist, es gab ein Sims-Spiel für PlayStation 2 mit einer Story. Da hast du auf dem Sofa bei deiner Mutter Hotel Mama angefangen und musstest dich dann immer höher quasi arbeiten und kämpfen mit Leuten, mit denen du zusammen gewohnt hast. Da hattest du auch mal eine WG, wo du mit einer ziemlich krassen Idioten zusammen gewohnt hast, der permanent alles schmutzig gemacht hat. Und das muss ich sagen, das war ziemlich cool. PlayStation 2, die Sims, ganz toll.
Ja, das klingt nach einem ganz normalen WG-Leben. Ich kenne da auch eine lustige Geschichte. Ich kannte mal einen, also ein Kumpel von mir, ich kenne ihn immer noch, und der hat mit einem Hardcore-Kiffer in der WG gelebt und der hat nie sauber gemacht. Also es war so ein Typ, der hat sich morgens schon so wirklich selbstgemachte Butter mit, schlag mich tot, ich bin nicht so drin im Thema, aber halt so Haschig-Butter aus Brot geschmiert und halt den ganzen Tag stoned gewesen, war irgendwie studieren, keine Ahnung warum, und hat halt nie seinen Abwasch gemacht. Und da sind dann irgendwann die Schüsseln halt, also mein Kumpel hat immer alles weggespült, irgendwann hat er sich gesagt, ich mach das nicht mehr mit so, ich lasse das jetzt vergammeln. Da sind die Schüsseln im Waschbecken in der Küche über Wochen vergammelt, der hat sich nicht genötigt gesehen, das wegzumachen. Dann hat mein Kumpel es ihm vor die Tür gestellt, vor seine WG-Tür, und dann ist er noch ein paar Tage über die Töpfe gestiegen.
Nein.
Ehe er sie dann weggespült hat. Ich meine, es ist auch passiv-aggressiv von meinem Freund. Man könnte auch sagen, Alter, spül mal dein Zeug ab. Aber es ist einfach WG-Leben. Ja, aber ich muss auch sagen, ich war in WGs auch meistens wahrscheinlich eher bei den Unordentlichen. Jetzt nicht so schlimm, aber war jetzt auch nie der Ordentlichste.
Das ist, warum laufen WGs eigentlich nicht? Das ist ein Quantenphysik-Thema für sich selbst. Du solltest den Ordner WG-Geschichten bei mir nicht öffnen. Darüber können wir sehr, sehr gerne sprechen. Auch vor allem, ne, was man in den WGs so zusammen gezockt hat. Ich habe von dir deinen Lebenslauf bekommen. Hier weiß jetzt mittlerweile, dass du als Gangster angefangen hast. Heute sind wir alle Indiana Jones. Wir waren früher anscheinend alle Godzilla. Wir haben hier 5 Phasen ermittelt und ich glaube, wir stecken immer noch in der ersten.
Eigentlich schon, ja, mit ein paar Abschweifungen, aber das finde ich gut.
Ziemlich gut, also das, ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, es sieht aber stark danach aus, dass das wahrscheinlich 5 Parts werden, je nachdem, ob du bereit bist, diese Reise mit mir anzutreten. Ich finde das ganz, ganz toll.
Ja, ja, das ist ja super, super entspanntes Plaudern.
Was wollen wir zum Abschluss noch, festhalten, so in der Phase 9 bis 12, weil ja, du hast recht, eine Jump'n'Run, also gerade alles sehr zugängliche, ne, weil da ging es für mich gar nicht um Story, sondern vor allem Sammeln, ne, hier, du hast 400 von 400 Kristallen eingesammelt oder Juwelen. Ah, das war mal ganz toll, oder es gab tatsächlich auch.
Wie spannend, das finde ich jetzt spannend. Die 5 Jahre, die ich älter bin, machen das aus, dass Sammelobjekte bei mir gar kein Thema waren. Im Alter von 6 bis 11, was jetzt so meine Plattformerzeit war, gab es keine Sammelobjekte. Und in deiner Zeit war das schon voll drin und hat dich anscheinend auch so geprägt und begeistert, dass es das Erste ist, was du nennst, und ist ja etwas, was bis heute in Videospielen super oft, eigentlich immer genutzt wird, dass man irgendwas sammeln kann, dass man irgendwas vervollständigen kann. Und das gab's noch nicht, als ich ein Kind war. Das ist schön oder interessant.
Aber lustigerweise, ne, so Spyro war es halt ganz typisch, dass jedes Level so 400 Juwelen hatte und du konntest ja wirklich alle 2 Meter einen finden. Und das ist tatsächlich ja heute eher ungewöhnlich. Du sammelst ja heute irgendwie so Special-Geschichten, ne, 100 Federn bei Assassin's Creed. Aber diese Spiele damals bei Spyro, das bestand ja aus Sammeln, genauso auch Crash Bandicoot. Ja, lustig, ja. Dass Sammeln gar nicht zu dir gehörte. Zu dir gehörte anscheinend nur Flammenwerfer einsetzen. Okay.
Ja, das war dann später, ne? Also eigentlich GTA war jetzt ja auch schon wieder schon die zweite Phase eigentlich. So mit 11, 12 kam das dann erst. So die erste Phase, 6 bis 11 Plattformer, da war nichts mit Flammenwerfer. Da war eher vielleicht mal ganz selten der Fall, dass ich bei irgendjemandem zu Hause war oder kennengelernt habe, der einen Mega Drive hatte und kein Super Nintendo. Das waren so die Exoten. Weil Super Nintendo, Game Boy, das hatten die Leute, Mega Drive, das war so, wer hat einen Mega Drive? Aber wenn ich dann bei denen war und hab dann das Streets of Rage gesehen, das war bei einem Nachbarn mal, Nils hieß der, und auf einmal konnte man da Messer aufheben und konnte sich so richtig mit Messern abstechen und so. Es war damals für mich verstörend, aber auch gleichzeitig faszinierend, weil für mich waren Videospiele bis dahin Monkey Island, Super Mario, goldig, bunt, kindgerecht. Und auf einmal war da diese Mega Drive-Welt mit Gewalt. Das war aber auch seltsam.
Ich glaube, ich war irritiert, als ich mal bei Leuten gesehen habe, dass die Tekken gespielt haben, sich da richtig krass aufs Fressbett gegeben haben. Und ich war da total irritiert und habe geguckt, was machen die denn gerade? Und die hatten exakt diesen grauen Kasten, diese graue Playstation vor sich liegen. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht, ob ich das in meinen grauen Kasten reintun will. Aber Tekken sah so brutal aus, ey. Ich bin bis heute nicht dahinter gestiegen, wie man das gewinnt. Aber Button-Smashing scheint auch zu helfen. Aber letzter Satz dazu von meiner Seite aus. Ich hatte auch irgendwie bei der PlayStation das Gefühl, ja, sie hatte Spiele für Kinder, aber es war irgendwie gefühlt mehr so eine Erwachsenenkonsole, weil ne, du hattest ja ultra viele düstere und erwachsene Titel und gerade so dieses erste Crash Bandicoot war so ultra schwer, dass du mir nicht erzählen kannst, dass man das für Kinder gemacht hätte. Da traue ich eher dem Super Nintendo noch eher zu, dass das sich stärker an Kinder oder an kindgebliebene Erwachsene gerichtet hat. Aber ja, PlayStation war eher was für Erwachsene, aber damit bin ich erwachsen geworden.
Ja, ich überlege gerade, ja, ist halt die Frage, wie man Kinderspiele definiert. Auf dem Super Nintendo sind halt sehr viele Spiele erschienen, die aussehen, als seien sie für Kinder. Aber der Schwierigkeitsgrad war immer extrem hoch. Ich erinnere mich nur an ein Spiel, das war ein Looney Tunes-Plattformer. Und der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, obwohl ich den nur einmal oder zweimal gespielt habe, weil der, keine Ahnung, von irgendeinem Kumpel mitgebracht wurde. Und der war machbar. Den haben wir wirklich quasi durchgespielt an einem Tag oder an einem Mittag. Und das war die absolute Ausnahme. Und wenn ich jetzt heute zum Beispiel mal das Super Nintendo Mini anwerfe, das ich besitze, die Originalkonsole habe ich nicht mehr, dann merke ich auch, oh, die Spiele sind echt hart. Aber bei der Mini-Konsole hat man immerhin den Vorteil, dass man speichern kann. Also, wann man möchte. Und das macht im Grunde jedes Spiel lösbar. Aber die waren schon richtig Bock schwer. Trotzdem stimmt schon, was du sagst, auch dass auf der PlayStation auch sehr viele düstere Spiele erschienen sind. Wobei es da halt auch immer diese Japan-Schiene noch mitgab, die auch oft so ein bisschen quietschebunt war, die dann wiederum auf den anderen Konsolen vielleicht gefehlt hat.
Manuelles Speichern. Oh.
Luxus.
Oh,
das haben wir früher nicht gebraucht.
Heute immer alles automatisch, früher wirklich noch, ne, hier kannst du speichern, wo kann ich speichern? Ach ja. Matze, wir müssen irgendwie gerade das Auto parken bei GTA 2, dass wir zumindest später weitermachen können, weil sonst kommen wir hier gar nicht mehr raus. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich freue mich riesig auf Part 2 mit dir.
Ja, ich freue mich auch sehr. Bin gespannt, wohin die Reise geht.
Leute, wenn ihr das gehört habt und nein, wir wählen immer chaotischere Themen und wir sind beiden dem Ganzen gewachsen und irgendwie auch nicht, aber vielen, vielen Dank, dass ihr in Part 1, wie man mit Games groß wird, reingehört habt. Wenn ihr das auf YouTube gesehen habt oder gehört habt, dann wisst ihr, dass es das auch auf Spotify und Apple überall gibt, wo ihr Podcast haben wollt. Und wenn ihr an Interesse am tollen Bonus-Content seid, dann schaut auf Steady vorbei. Für Minimum 5 Euro geht es los, da kriegt ihr alles und schaut bitte auch unbedingt bei Detailliebe vorbei, wenn ihr sich sowieso schon von ihm zu mir gekommen seid. Aber überall gibt es tolle People. In diesem Sinne, danke dir, Matze. Haut rein in Live das Leben und Embrace das Chaos. Und wir sehen uns wieder in Part 2. Ciao.
Ciao, ciao.